Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde. Schön, dass ihr da seid, hier vor Ort, auch an den Übertragungsgeräten. Möchte ich euch herzlich grüßen. Wir studieren heute wieder das Buch Sacharja und wollen noch einmal die letzten zwei Verse aus diesem Kapitel, Kapitel 3, uns noch einmal anschauen. Und die werden auch zugleich gewisserweise eine Überleitung zu der nächsten Nachtvision, zu dem vierten Kapitel sein. Von daher, lasst uns gemeinsam nochmal die Verse lesen, Verse 9 und 10, Sacharja Kapitel 3. Dann wollen wir miteinander beten und uns setzen unser Studium dieses Buches fort. Sacharja 3, Verse 9 und 10, da heißt es, denn siehe, der Stein, den ich vor Joshua gelegt habe, auf einem Stein sieben Augen. Siehe, ich will seinen Gravur eingravieren, spricht der Herr der Herrscharen, und will die Schuld des Landes entfernen an einem Tag. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werdet ihr einer den anderen einladen unter den Weinstock, unter den Feigenbaum. Lass uns miteinander aufstehen zum Gebet. Würde mich freuen, wenn zwei, drei beten würden. Und dann schließe ich mit dem Gebet ab. Amen. Amen. Jesus Christus, ich möchte dich bitten, Herr, dass du dieses Studium heute segnest, dass du durch deinen Geist selbst in uns den Hunger schenkst nach deinem Wort und nach das Verständnis und die Erkenntnis gibst. Es ist dein Geist, den wir brauchen, ein Geist der Offenbarung deiner selbst. So wie Paulus betet, darum bitte ich auch, dass wir in die volle Erkenntnis deiner selbst kommen, dass wir mehr und mehr begreifen und tiefer gehen dürfen in die Offenbarung. Du hast dich mitgeteilt, du hast deinen Ratschluss mitgeteilt, auf so vielfältige Art und Weise hast du geredet in den Propheten. Am Ende der Tage hast du gesprochen in deinem Sohn und wir dürfen ihn und durch ihn alles verstehen. Wir dürfen deinen Plan, den du vor grundlegender Welt gefasst hast, erkennen. Noch überstaunen, Herr, und weiter verkündigen. Und danke dafür. Und du hast versprochen, dass du in den letzten Tagen den Geist aussenden wirst und ausschütten wirst, der auch Hunger schenken wird nach deinem Wort. Und so bitte ich dich, Herr, wirke das in uns, Herr, den geistlichen Appetit und das Verlangen, mehr und mehr von dir zu verstehen, mehr und mehr dein Wort zu verstehen, dass wir diese geistliche Nahrung brauchen für unser Innerstes. Danke, dass wir es haben dürfen, auch heute. Ich danke dir und ich werde nicht müde danken für die Regelmäßigkeit, die wir haben dürfen, in dieser Konstanz, dein Wort zu lesen, immer und immer wieder sich treffen zu dürfen in dieser Glaubensgemeinschaft. Das ist für mich sehr kostbar, sehr wertvoll, nicht selbstverständlich. Und ich danke dir wirklich dafür. Segne uns hier vor Ort, segne alle in den Übertragungsgeräten, wenn sie das zugeschaltet haben. Mein Gebet ist, Herr, dass du das Wort laufen lässt, Herr, dass es die Menschen erreicht, die es brauchen, die da Hunger haben, vielleicht noch nie was davon gehört haben, aber du hast Wege, dass es sie erreicht und das tust du auch. Wir haben vielfältig Zeugnis davon. Wirklich danke, danke dafür. Gebrauch es in deinem Namen. Amen. Die letzten zwei Verse in dem dritten Kapitel, bevor wir zum vierten Kapitel kommen, lasst uns noch ein, zwei Dinge uns miteinander anschauen. Die Kapitel 3 und Kapitel 4 bilden das Herzstück nicht von dem Sacharja-Buch an sich, aber von diesen acht Nachtvisionen. Wir haben ja in dem Buch Sachare 8 Nachtvisionen. Und sie sind so aufgebaut, dass wir drei Visionen haben, die zu hinführen uns. Das sind die ersten drei Visionen. Das ist der Engel des Herrn, den Sacharja gesehen hat, mit einer Herrschar an Engeln, die in der Welt ausgehen und sehen, dass die Welt im Sicheren ruht, dass die Welt keine Angst hat, sich nicht fürchtet vor Gott, mit dem Gottesvolk schrecklich umgeht. Und Gott sagt, die bleiben nicht lange sicher. Es gibt Konsequenzen, Gott wird diese Welt richten. Das war die erste Nachtvision. Und dann in der zweiten Nachtvision ist die Vertiefung von diesem Gedanken, dass der Herr gesagt hat, dass er richten wird diejenigen, die gegen sein Volk waren. Und dann im Gegenzug aber haben wir eine Verheißung in der dritten Nachtvision, dass er eine neue Stadt bauen wird, ein neues Jerusalem. Das heißt, die Welt wird gerichtet, die Welt vergeht, die Städte der Welt vergehen, aber der Herr baut eine neue Stadt. Und er ruft aus all diesen Nationen, über die das Gericht ausgesprochen ist, über diese Welt ausgesprochen ist, ruft er in dieses neue Jerusalem hinein. Damit dieses neue Jerusalem wird gebaut und wird bewohnt von allen Nationen. Das ist eine herrliche Botschaft, die wir haben. Und das ist ein sicherer Ort, das ist ein Ort, an dem Gott wohnt, das ist der Ort, an dem das Volk Gottes Volk ist. Und sie in Sicherheit wohnen und er sie beschützt. Das hat was mit Gewissheit, mit Sicherheit, mit Heil zu tun. Das ist der Ort der Gemeinschaft mit Gott. Das ist dann die dritte Nachtvision. Und so wurden wir hingeführt zu diesem Herzstück der Nachtvision, zu der vierten Nachtvision. Und da ging es darum, auf welcher Grundlage kann man in dieser Stadt wohnen? Auf welcher Grundlage kann man in diese Stadt hineingehen? Wie kommt es dazu, dass wir bei Gott sicher sind und nicht gerichtet werden mit all der Welt, mit allen Nationen, mit all den Städten dieser Welt? Wie kommt es dazu, dass diese Stadt so sicher ist und dass diejenigen, die in dieser Stadt oder zu dieser Stadt gehören, auch sicher sind? Und die Aussage, die wir hier haben in der vierten Nachtvision, dass eine Grundlage dafür gelegt worden ist, und zwar Vergebung. Die Botschaft dieser Vision war, Gott hat Vergebung geschaffen. An einem Tag wurde diese Schuld und die Sünde weggenommen. Und das bildet die Grundlage für diese neue Stadt. Das war die Botschaft. Und wenn es darum ging, um Vergebung, Schuld wegnehmen, dann ist ein Bild wichtig, das ist das Bild des Hohepriesters. In dieser Nachtvision taucht er auf als Vorbild, das ist der Joshua. Das ist der Hohepriester Joshua. Und der ist nicht nur ein Repräsentant des Volkes, sondern er widerspiegelt oder ist ein Bild auf den wahren Hohenpriester, durch den wir die wahre Vergebung bekommen, durch die wahre Sühnung bekommen. Und das ist unser Herr Jesus Christus. So ist in dieser Nachtvision, wird uns gezeigt, was ist diese Grundlage? Die Grundlage ist die Vergebung mit diesem Bild des Hohepriesters. Und wir werden in der fünften Nachtvision, das heißt in dem zweiten Herzstück dieser Nachtvisionen, werden wir den Zerubabel kennenlernen, beziehungsweise wird er nochmal auftauchen. Und er wiederum ist ein Bild auf Christus. Warum er da auftaucht, das zeige ich euch dann nachher. Aber wichtig ist, dass diese beiden Nachtvisionen zusammengehören und uns die Grundlage schaffen oder zeigen, zu einem, wie kommt man in diese Stadt hinein, wie haben wir Anteile an dieser Stadt, das ist die Vergebung. Und die Nachtvision, zu der wir jetzt dann kommen werden, da geht es darum, wie wird er es bauen, wie baut er diese Stadt, wie holt er all diese Menschen da hinein, wie holt er aus allen Nationen. Und da kriegen wir eine herrliche Nachricht und eine herrliche Auslegung, wie der Herr letztendlich diese Stadt bauen wird. Also zuerst die Grundlage. Wir erinnern uns, das war die letzte Bibelstunde, um dieses Bild der Grundlage zu stärken oder dieses Bild groß zu machen oder verständlich zu machen, wurde in Vers 9 gesagt, denn siehe den Stein, den ich vor Joshua gelegt habe. Und deswegen rede ich immer von der Grundlage. Es geht, dass Gott eine Grundlage geschaffen hat und auf dieser Grundlage baut er diese Stadt, das neue Jerusalem. Und diese Grundlage ist die Vergebung der Sünden an einem Tag. Und wir wissen, wer diese Grundlage geschaffen hat, niemand anders als Jesus Christus. So, wir haben dieses Bild des Steines, der Eckstein oder der Grundstein oder der Eckstein ist, in den letzten Bibelstunden uns angeschaut. Und uns fehlen noch zwei, drei Dinge, die ich noch nicht geschafft habe und auf die ich heute mit euch eingehen möchte, ist, dass diese Grundlage und dieser Stein, welcher Jesus Christus ist, hat 7 Augen. Das ist noch etwas, was wir uns kurz anschauen müssen. Und da ist noch eine Gravur auf diesem Stein. Auch das ist etwas, was wir noch uns anschauen müssen. Und der Rest, denke ich, ist ziemlich klar. Da werde ich auch mit 1, 2 Sätzen euch nur noch daran erinnern, was wir dazu schon gesagt haben. Und dann haben wir auch endlich auch die 4. Nachtvision, das 3. Kapitel, auch geschafft. Aber es geht ja, ich hoffe wirklich, ihr versteht mein Anliegen und seid mit mir in die Gesinnung. Es geht ja nicht hauptsächlich, dass wir ein Kapitel nach dem anderen abhaken, sagen, geschafft, 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 sondern dass wir durch diese Verse und durch diese Aussagen einfach das Evangelium tiefer kennenlernen und darüber staunen, wie schon im Alten Testament uns verheißen worden ist. Also diese Grundlage, die geschaffen worden ist, welche Jesus Christus ist, heißt es hier, diese Grundlage, dieser Stein hat 7 Augen. Etwas befremdlich, welcher Stein hat 7 Augen, wenn man natürlich von einem buchstäblichen Stein denkt oder einen buchstäblichen Stein sich vorstellt, dann ist das auch schwierig vorzustellen, wie das aussieht, dass ein Stein 7 Augen hat und warum auch 7, warum eben nicht 2. Aber wenn wir darüber nachdenken, dass es eben eine Bildersprache ist, eine prophetische Sprache ist, dann im Kontext der Schrift uns anschauen, was Augen bedeutet, was das mit diesen Augen zu tun hat, dann denke ich, werden wir auch sehen, welche Bedeutung das hier hat und warum das hier steht. Zuerst mal, Augen stehen für etwas sehen, das ist offensichtlich. Durch Augen nimmt man Dinge wahr, durch Augen sieht man und mit dem Sehen wird dann das Thema der Erkenntnis und des Verständnisses verknüpft. Das heißt, wenn ich etwas sehen kann, dann kann ich das analysieren oder ich kann das erkennen. Und wenn ich das erkennen kann, dann heißt in der Schrift eben dann Verständnis, Erkenntnis, Verständnis. Und da ist ganz stark natürlich auch das Thema der Liebe und damit verknüpfen, mit erkennen. Aber grundsätzlich geht es darum, um Erkenntnis und um Verständnis. Das heißt, diese Grundlage, die gelegt worden ist, dieser Grundstein, er bringt Erkenntnis und er bringt Verständnis. So, das ist, beziehungsweise diese Grundlage wird gelegt durch Erkenntnis. Diese Grundlage wird auch gelegt durch Verständnis. Für uns wird das wichtig sein und ich bin so hin und her gerissen. Ich will nicht zu viel verraten, schon was dann in der nächsten Nachtvision kommt, aber zugleich ist das hier die Anknüpfung, das ist die Verbindung dazu. Der Schlüsselvers für die nächste Nachtvision, wenn ihr es nochmal mit mir lest, ab Vers 6, Kapitel 4, Vers 6, dann sehen wir, um was es hier geht. Da heißt es, da antwortete er und sprach zu mir, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Das ist der Schlüsselvers. Das heißt, in der kommenden Vision, also in der nächsten Nachtvision, wird uns die Frage beantwortet, wie wird dann jetzt aufgebaut? Die Grundlage wurde gelegt, die Grundlage ist Vergebung in Jesus Christus an einem Tag. Und jetzt die Frage, aber wie wird jetzt diese Stadt aufgebaut? Und hier heißt es, genau die Sprache ist die gleiche, es ist eben nicht durch Kraft, das ist nicht Anstrengung, das ist nicht unsere Macht, das ist nicht unsere Leistung. Da geht es nicht um die Werke, sondern etwas, was durch den Geist Gottes geschieht. Warum ist es wichtig? Was hat was mit Erkenntnis zu tun? Es hat was mit Verständnis zu tun. Wie kann da gebaut werden? Wie kann weise auf diesen Grund gebaut werden? Und das hat was mit Erkenntnis und mit dem Verständnis zu tun. Das heißt, hier haben wir Augen und mit den Augen haben wir dieses Bild des Sehens, Erkennen und Verstehen. Und dann wird das verbunden mit der Zahl 7. Und dann, das bedeutet alles Verständnis, alle Erkenntnis. Wenn wir so weitergehen, dann bedeutet das auch Allwissenheit letztendlich. Und das heißt, hier ist die Rede, Gott legt einen Grundstein, ein Fundament und durch diesen Grundstein oder dieses Fundament, das gelegt wird, ist in allem Erkenntnis und in allem Verständnis und in allem Willen Gottes. Ich habe euch darauf hingewiesen, dass in diesen Versen 3-mal ich will, ich will, ich will gesagt wird. Gott hat 3-mal wird gesagt, was Gott tun will. Und jetzt ich will eine Grundlage legen. Und dann hat er davon gesprochen, dass ein Knecht kommen wird, ein Spross, der genannt wird sein. Und das wird dieser Stein sein. Und dann heißt es, und auf ihm wird alle Erkenntnis ruhen. Auf ihm wird alles Verständnis ruhen. Und das in doppelter Hinsicht, oder in mehrerer Hinsicht. Das eine ist, er selbst wird alle Erkenntnis haben. Er wird alles Wissen haben. Er wird das wissen, was ich will.
Er wird das tun, was ich will, weil er weiß, was ich will. Als Jesus kam, sagte er immer, ich rede nichts von mir selbst, alles, was der Vater mir sagt, gebe ich weiter. Er kam und offenbarte den vollen Willen Gottes. Dazu ist er gekommen, damit er den Willen Gottes offenbart und sagt, was Gott will. Und zwar den ganzen Ratschluss Gottes, nicht verborgen, nicht ein Teil, er offenbart den Ratschluss Gottes. Und hier wird uns die Grundlage gelegt, oder derjenige kommt, der wirklich das völlige oder das ganze Wissen Gottes ist, hat nicht nur etwas, nicht nur ein bisschen, nicht wie die stückweise Offenbarung, sondern er kennt den Willen Gottes, er versteht den Willen Gottes, er weiß darum, das ist das eine. Und zum anderen auch wiederum, er gibt diese Erkenntnis, er gibt dieses Verständnis. Und wie tut er das? Und dann kommen eben diese Dinge zusammen in die Themen, die wir eigentlich kennen, aber die immer wieder zusammenführen. Und das hat was mit dem Geist Gottes zu tun. Deswegen in der nächsten Nachtvision wird es heißen, ja, wie macht er das? Und das heißt nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist. Denn wir werden gleich sehen, und das, ich möchte euch gleich mit einer Bibelstelle das ein bisschen auflösen, dass diese sieben Augen mit dem Heiligen Geist verbunden werden. So, das ist diese Erkenntnis und Verstehen hat was mit dem Wirken des Geistes Gottes zu tun. Dieser siebenfache Geist in der Bibel, wenn er beschrieben wird, dann ist das der Heilige Geist, das ist der Geist Gottes. Und da gibt es verschiedene Bilder für den Heiligen Geist, unter anderem eben sieben Augen oder sieben Lampen oder den siebenarmigen Leuchter, der dann in der nächsten Nachtvision kommt. Schaut mal, in Kapitel 4, Vers 10 heißt Folgendes. Ich greife schon ein bisschen voraus. Denn wer hat den Tag der kleinen Dinge verachtet? Und sie werden sich freuen und den Stein, den Senkbleis in der Hand Zerubabels sehen. Diese sieben sind die Augen des Herrn, die schweifen auf der ganzen Erde umher. Also was sind diese sieben Augen? Und hier heißt es, das sind sieben Augen des Herrn. Was ist damit gemeint? Das ist Gottes Geist. Und die schweifen auf der ganzen Erde umher. Das heißt, er sieht alles. Er überblickt alles. Er kennt alles. Er weiß nicht nur alles, sondern er sieht auch alles und er sieht auch jeden. Es ist der Geist Gottes und deswegen ist es wichtig, dass man den Geist Gottes bekommt, damit man die Dinge auch sehen kann, damit man die Dinge auch verstehen kann, den Willen Gottes so erkennen kann. Aber hier wird uns also in uns gezeigt, die Grundlage wird gelegt und derjenige, der diese Grundlage legt, auf ihm sind diese sieben Augen. Andersrum ausgedrückt, und da komme ich schon mit zu der ersten Stelle, das heißt, auf ihm wird ruht der Geist des Herrn. Derjenige, der die Grundlage legt, auf ihm ruht der Geist des Herrn. Er wird durch den Geist und im Geist alles tun. Darum wird er das Gott Wohlgefällige vollbringen. Er wird das tun, was Gott will. Warum? Er ist gesalbt dafür. Er ist befähigt dafür. Wenn ihr mit mir wieder zurück in Jesaja geht, diesen Prophet brauchen wir extrem für die Auslegung des Zacharia-Buches, Jesaja Kapitel 11 aufschlagt, da bekommen wir einige Antworten darauf. Jesaja 11, wir lesen ab Vers 1. Und da sehen wir schon, dass diese Dinge, die wir in Zacharia bis jetzt studiert haben, gelesen haben, hier miteinander verknüpft werden. Die gleiche Thematik, schaut mal. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. So, könnt ihr euch erinnern, wir haben uns damit auseinandergesetzt, mit dem Spross. Es ist die Rede von dem einen, das ist der Knecht, wiederum Jesaja. Und das ist der Spross aus der Wurzel Isais, das heißt Nachkommenschaft Davids, die Königslinie. Das sind all diese Bezüge. Und diese Verse, das heißt, die Thematik ist die gleiche. Auch hier in Zacharia heißt es, und es wird, mein Knecht wird kommen, der Spross genannt. Und dann heißt es, und auf ihn wird auf diesem Stein, er ist der Stein, und da wird auf ihm sieben Augen. Und jetzt lest mal mit mir ab Vers 2 in Kapitel 11 in Jesaja. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit, Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Frucht des Herrn. Hier haben wir sieben hebräische Wörter. Und das heißt, hier wird der Geist Gottes in siebenfacher Weise beschrieben. So, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit, Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der siebenfache Geist. So, hier auf dem Spross, wieder auf ihn ruht der Geist des Herrn. Und dieser Geist wird beschrieben mit 7 Wörtern, mit 7 Beschreibungen. So, das sind die 7 Augen, die auf ihm ruhen. Das ist die Beschreibung des Heiligen Geistes. Hier heißt es nicht, das ist siebenfache Geist, das sind 7 Wörter, die gebraucht werden, um diesen Geist des Herrn zu beschreiben. Und schaut mal, was ihn ausmacht. Weisheit und Verstand. Deswegen Augen. Das heißt, hier, das ist, was ich meine. Das hat was mit Erkennen. Das hat mit dem Verständnis zu tun. Geist des Rates und der Kraft. Er ist in der Lage, das zu tun, was Gott möchte. Er kennt den Willen. Er hat die Weisheit, diesen Willen auch auszuführen, danach zu leben. Er hat die Kraft dafür. Und dann heißt der Erkenntnis unter Furcht des Herrn. Das heißt, im wahren, tiefen Erkenntnis, wer Gott ist, wer der Herr ist. Und dann heißt es, und wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Das ist eine herrliche Umschreibung dieses Grundsteines, eine herrliche Umschreibung dieses Sprosses, der kommen wird, diese Grundlage legen wird. Und wie wird er es tun? Indem er den Willen Gottes kennt. Er hat den Verstand, er hat die Erkenntnis, er hat den Verständnis, was Gott möchte. Und dann wird er das tun. Und das wird als Grundlage gelegt werden. Und nur auf dieser Grundlage, liebe Geschwister, gibt es Erlösung. Nur auf dieser Grundlage gibt es Vergebung. Das ist dieser eine Tag. Das ist, was Gott von Anfang an wollte. Und er wird kommen und das ausführen. Es gibt eine herrliche Stelle in der Offenbarung, Kapitel 4 ist das. Dann heißt das, dann ist da der weiße Thron. Und da sitzt der auf dem Thron und hat eine Buchrolle. Das heißt, der ganze Ratschluss Gottes. Und da wird es ebenfalls beschrieben und versiegelt mit 7 Siegeln. Und dann heißt es, und Johannes sieht das und er fragt, wer kann würdig hingehen, diesen Ratschluss Gottes nehmen, den Plan Gottes nehmen, das in der Buchrolle beschrieben ist, innen von außen, das heißt kompletten. Und wer kann die Siegel brechen und es lesen? Wer kann es lesen und verstehen? Und wer kann es verstehen und es ausführen? Und Johannes guckt sich um und weint. Fängt an zu weinen, weil er sieht, niemand kann das. Es gibt kein Geschöpf, kein Mensch, kein Engel, der den Ratschluss Gottes ausführen kann. Und der Hintergrund ist, niemand kann den Willen Gottes ausführen und die Erlösung schaffen. Niemand kann das tun. Und dann heißt es bei Johannes, und dann heißt es, weine nicht, gell? Weine nicht. Schlag mal mit mir kurz auf, Offenbarung Kapitel 4. Kapitel 5 ist das, ich habe 4 gesagt, das ist Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5, Abvers 4. Heißt es, und ich weinte sehr, weil niemand, ich warte kurz, das ist noch laut, das ist gut. Offenbarung Kapitel 5, Abvers 4. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und es noch anzublicken. Und einer der Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Das ist diese Linie. Juda, David, das ist der Spross. Aus dem Stamm Juda. Die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Also, es hat einer überwunden. Weine nicht, es hat einen überwunden. Es gibt jemanden, der ist in der Lage gewesen, diese Rolle zu nehmen, den Willen Gottes zu kennen und den Willen Gottes auch auszuführen. Es ist einer in der Lage gewesen. Weine nicht. Und weißt du, wer das ist? Das ist der Spross Davids. Das ist, was dem Johannes gesagt wird. Und jetzt liest mal mit mir ab Vers 6, was da steht. Offenbarung 5, ab Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und in 4 lebendige Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Die sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt auf der ganzen Erde. Schaut mal, die gleiche Bildersprache, richtig? Darum geht es hier. Also er sieht das Lamm, er sieht einen Löwe aus dem Stamm Juda und dann sieht er, aber dieser Löwe ist ein Lamm. Das heißt, der König wurde geopfert für deine und meine Schuld. Das ist die Grundlage, die gelegt wird. Und das heißt, aber er steht. Das heißt, er ist wieder lebendig. Und dann heißt es von ihm stehen und 7 Hörner und 7 Augen hatte. Hier 7 Hörner stehen für Herrschaft, für Gewalt. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist das Bild. Er hat diese Herrschaft, er hat diese alle Macht bekommen, repräsentiert durch die Hörner. Und er hat alle Allwissenheit, er weiß alles, er kennt den Ratschluss Gottes und er führt ihn auch aus. Und das sind die 7 Augen, von denen hier die Rede ist. Und dann wird auch gesagt, was das sind. Das sind die 7 Geister Gottes. Nun, der Herr hat nicht sieben Geister. Es gibt nun den Geist Gottes. Aber beschrieben mit sieben Geister, um zu sein, die ganze Erkenntnis, das ganze Wirken in der Offenbarung, werdet ihr den Heiligen Geist in dieser Weise nicht finden, so als den Heiligen Geist. Der wird immer beschrieben mit den sieben Geistern oder mit diesen sieben Lampen oder eben mit sieben Augen. Geht mit mir ins erste Kapitel in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 1, Vers 4. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Johannes grüßt die Gemeinden mit dem Gruß des dreieinigen Gottes. Und das ist Kapitel 1, ab Vers 4 heißt das, Johannes den sieben Gemeinden, merkt ihr, wieder die Zahl 7. Und die kennen wir mittlerweile. Und wenn wir von der Zahl 7 reden, dann ist immer die Rede von ganz. Das heißt, ich schreibe an alle Gemeinden, in Kleinasien die sieben Gemeinden, sondern die repräsentieren alle Gemeinden aller Zeitalter. Die Botschaft ist an die ganze Gemeinde. Das ist das Bild, an die ganze Gemeinde, die natürlich aus allen Teilen besteht, aber an die ganze Gemeinde. Johannes den sieben Geistern, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und Fürst der Könige der Erde. Merkt ihr, wie er hier grüßt? Dass er grüßt den Gruß von Gott, dem Vater, der Ewige, der Immerseiende, der Kommende. Er grüßt von den sieben Geistern, das ist der Geist Gottes, und von Jesus Christus, das ist der dreifache Gruß. Komische Reihenfolge, gell? Wir kennen die Reihenfolge wie? Vater, Sohn und Heiligen Geist, spätestens seit der Taufformel haben wir das und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Warum aber Johannes das hier so macht, in der anderen Reihenfolge, liegt darum, weil der Schwerpunkt hier liegt auf Jesus Christus. Er möchte Jesus Christus als den König der Könige vorstellen, der herrscht über alle. Und das ist die Botschaft der Offenbarung. Und ab dann redet er nur noch von ihm. Und ab und zu taucht nur noch immer wieder, taucht dann der Geist Gottes auf. Aber der Fokus ist auf dem Christus, auf dem erhöhten Christus. Deswegen grüßt er von dem Gott, dem Vater, seinen Schöpfer. Er grüßt von dem Geist Gottes und dann kommt er zu Jesus, weil ab diesem Moment hat er dann im Fokus. Reihenfolge ist für uns nicht so entscheidend, aber interessant, wie hier eben der dreieinige Gott vorgestellt wird oder uns die Gemeinde grüßt und der Geist Gottes als den sieben Geistern beschrieben wird. Geht mit mir ins vierte Kapitel. Das ist das Bild von dem Thron Gottes, von der Herrschaft. Lest mit mir ab Vers 2, Kapitel 4. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war von Aussehen gleich einem Jaspestein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Aussehen gleich dem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron ging hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Wiederum in einer anderen Sprache, aber das Bild ist das gleiche. Uns wird die Herrschaft Gottes vorgestellt, Gottes Thron mit der ganzen Schöpfung und was alles umleuchtet es mit Erkenntnis, mit Verständnis. So, das Bild, jetzt kommen wieder Fackeln, da geht es ums Licht, da geht es um Feuer, um Brennen. Und mit diesen zwei Bildern wird das deutlich gemacht. Das eine Augen, das sind die sieben Geister Gottes, hat was mit Erkenntnis und Verständnis zu tun. Und eben Fackeln, beziehungsweise Lampen, Leuchter, mit Brennen, mit Licht. Aber die Intention ist das Gleiche. Wer ist verantwortlich für Verständnis? Wer ist verantwortlich für Erkenntnis? Wer ist verantwortlich für Gottes Ratschluss, Gott erkennen, verstehen und in seinem Willen leben können? Das ist nur der Geist Gottes. Nicht durch Macht, nicht durch Herr, nicht durch Kraft, nicht durch etwas, was wir leisten können, was wir selbst, was ein Mensch tun kann. Es ist immer am Geist Gottes gelegen oder immer nur durch den Geist Gottes geschieht es. Das heißt, ich hoffe, dass von der Schrift klar ist, wenn es heißt sieben Augen auf diesem Stein, dass bei diesen sieben Augen es um den Heiligen Geist geht und es um Erkenntnis und Verständnis geht. Und hier geht es diese Grundlage, die gelegt worden ist, sie gilt es nicht nur eben zu erkennen, sie gilt auch nicht nur zu verstehen, und das ist nur möglich durch den Heiligen Geist. Das ist die eine Botschaft, die wir haben. Das ist die Grundlage. Wir lasen in der letzten Bibelstunde, dass die Bauleute, die eigentlich hätten bauen sollen, es verworfen haben. Sie haben ja nicht erkannt, wie kostbar es ist. Sie haben diesen Stein nicht begriffen. Sie haben nicht begriffen, welche Grundlage Gott gelegt hat. Die haben Jesus Christus gesehen und eben nicht gesehen. Sie haben ihn gehört und nicht gehört. Sie waren nicht in der Lage zu erkennen, dass das ist, was Gott tut. Und das ist die Grundlage für die Erlösung. Sie waren blind. Obwohl sie Augen hatten, sahen sie nicht. Obwohl sie Ohren hatten, hörten sie nicht. Warum? Ihnen war nicht gegeben, durch den Geist Gottes diese Dinge zu sehen. Aber das braucht's. Das ist das Erste. Und das Zweite ist zugleich, aber derjenige, der es getan hat, der diese Grundlage getan hat, der Geist des Herrn ruht auf ihm. Er hat alles Verständnis. Er hat alle Erkenntnis. Und er war befähigt, das alles zu tun, was Gott möchte. Das ist diese Grundlage, die gelegt worden ist. Und damit ist schon eben die Überleitung, von der ich die ganze Zeit rede, schon seit letzten Bibelstunden immer wieder zu der nächsten Nachtvision. Weil in der nächsten Nachtvision geht es darum, wie baut der Herr das neue Jerusalem. Und da ist die Botschaft eben nicht durch Menschen. Das ist nichts, was Menschen selber tun können. Das ist etwas, was nur Gott allein durch seinen Geist tun kann. Und da, das ist eben das Nächste, was wir begreifen würden. Es ist die Vergebung, die uns gegeben wird, die uns geschenkt wird. Niemand nimmt sich selber Feierkleider, niemand zieht sich selber die Feierkleider an, niemand kann sich selbst seine dreckigen Kleider wegnehmen. Das ist etwas, was an einem geschehen muss. Und ich heißt das, und ich sprach, nehmt ihm ab und zieht ihm an. Und Joshua steht nur da und es wird an ihm getan, passiv. Das ist etwas, was an ihm getan wird. In gleicher Weise wird es hier deutlich gemacht, dass der Bau dieser Stadt und das Hinzufügen von den kostbaren Steinen und aufgebaut werden ebenfalls nur durch den Geist Gottes geschehen kann und nicht kein Menschenwerk ist, keine Menschenanstrengung. Und da sind wir sofort natürlich bei dem Thema der Werksgerechtigkeit oder das, was wir selbst dazu beitragen könnten und sollten. Und die Schrift sagt nein. Abgesehen davon, dass es hier eine geistliche Stadt ist und nicht mit Heeresmacht zu verteidigen oder zu bekämpfen oder zu gewinnen sondern hier geht es um eine geistliche Stadt, um das neue Jerusalem. Wird so klar, durch meinen Geist spricht der Herr. Darum geht es hier. Also wir haben hier ein wunderbares Bild. Diese Grundlage wird gelegt und diese Grundlage wird gelegt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der wahre Knecht, das ist der Spross Davids. Und er tut das bevollmächtigt durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes. Jetzt eine weitere Sache, auf die wir kurz eingehen müssen, aber brauchen wir nicht so tief, aber trotzdem ein, zwei Stellen schauen wir uns dazu an. Jetzt liegt diese Grundlage nicht nur und wir verstehen, dass es Gottes Geist geschieht, sondern heißt es, ich will seine Gravur eingravieren. Und hier steht gar nicht, welche Gravur da steht, gell? So, das heißt, auf diesem Stein steht etwas drauf. Gott hat etwas auf diesen Stein draufgeschrieben. So, was hat er draufgeschrieben? Was ist da eingraviert auf diesem Stein? Und warum steht es gar nicht hier? Um das euch zu zeigen, möchte ich euch zwei, drei Stellen wieder zeigen, und zwar in der Offenbarung. Wenn ihr mit mir ins 19. Kapitel geht, Offenbarung Kapitel 19, da waren wir vor kurzem im Seminar bei der Auslegung der Offenbarung. Kapitel 19, Abvers 11, da sind wir in dem Abschnitt bei der zweiten Wiederkunft Jesu. Jesus kommt, wird beschrieben in der Art und Weise, wie er kommt. Und schaut mal, was da steht über ihn. Abvers 11, und ich sah den neuen Himmel, ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Also wieder das ähnliches Bild, Augen, Feuerflamme, das heißt Licht, Sehen, Erkennen, alles sehen, alles erkennen, auch im Gericht, und seine Haupt viele Diademe, Königswürde. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Also auf ihm ist er trägt einen Namen. Und dieser Name wird beschrieben. Und dann heißt erstmal, aber niemand kennt als nur er selbst. Wenn es hier heißt, und ich will auf den Stein eine Gravur schreiben, das, und aber nicht gesagt, was da drauf steht, nur dass Gott da drauf geschrieben hat, dann bedeutet das, hier wird ein Name drauf geschrieben. Wir werden gleich mal sehen, was für ein Name drauf geschrieben ist. Aber erstmal ist es verborgen. Warum heißt es von diesem, der kommt, und dass niemand seinen Namen kennt, als nur er selbst? Wir haben ja eine Idee, wer das ist, gell? Nicht nur eine Idee, wir sind ziemlich sicher, weil er beim zweiten Mal kommt auf dem weißen Pferd, das ist unser Herr Jesus Christus. Und wir kennen seinen Namen doch eigentlich, oder? Jesus Christus oder Christus Jesus, je nachdem. Wir kennen ihn. Aber hier heißt es, man kennt diesen Namen nicht. Hier geht es nicht um Namen in dem Sinne, wie wir das verstehen. Wir geben etwas Namen oder bekommen einen Namen, damit wir etwas uns in Bezug setzen können, identifizieren können. Sondern hier geht es darum um Identität. Nur er weiß wirklich, wer er ist. Er trägt einen Namen. Er kommt von Gott. Er ist Gott. Ist der ewige Gott, er war beim Vater, ist Gott von Ewigkeit her, ist der Vater der Ewigkeit. Wer kennt ihn wirklich, wie er ist? Wir kennen Jesus Christus, wir kennen Gott, nur in der Weise, wie sich uns offenbart. Und da bekommen wir viele Namen, verschiedene Namen. Aber wer er wirklich ist, wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn wirklich vor ihm stehen, dann werden wir erkennen, wie er ist, wenn wir von Angesicht zu Angesicht vor ihm stehen werden. Davor haben wir immer nur so viel, wer er uns zeigt, mehr nicht. Niemand von uns hat Gott gesehen und kann sagen, so ist er. Und dieses Bild ist eben, auf ihm steht ein Name, das heißt, es hat was mit seiner Identität zu tun. Und er sagt, ich schreibe den Namen, ich weiß, wer das ist, ich kenne diesen Grundstein, ich weiß, wer das ist. Und gleich ein bisschen noch mehr, was draufsteht, aber seine wahre Identität kennt eigentlich nur er selbst. Er war bei dem Vater, er ist vom Vater gekommen, er ist der Sohn Gottes. Und das ist vielen, vielen Menschen verborgen. So, es sei denn, der Geist Gottes offenbart, es sei denn, der Geist Gottes zeigt es ihnen und sie beginnen mehr und mehr begreifen, wer ist eigentlich er? Warum ist diese Grundlage eigentlich so kostbar und so wertvoll? Wenn es durch den Geist Gottes nicht gezeigt wird, kann niemand diesen Namen lesen, kann diese Gravur nicht verstehen, der auf ihm steht. Lies mit mir ab Vers 14. Ja, 13. Und er ist bekleidet mit einem blutgetauchten Gewand und sein Name heißt das Wort, obwohl es hier heißt, niemand kennt seinen Namen, heißt jetzt das Wort Gottes. Jetzt verstehen wir, jetzt bekommen wir etwas von ihm. Es ist aber mehr als das. Aber wir wissen zumindest, okay, da steht er auf das Wort Gottes. Wichtig für uns, merkt euch das. Dass das in Bezug gesetzt wird mit dem Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden bekleidet mit weißen reinen Leinwand und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlagen und er wird sie hüten mit eisernem Stab und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes, des Allmächtigen und er trägt an seinem Gewand, an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Ich hoffe, das verwirrt euch nicht, wenn es heißt, er trägt einen Namen, den niemand kennt und auf einmal lesen wir, es ist das Wort Gottes, wir lesen, es ist König der Könige. So, wir wissen, wer das ist, das ist unser Herr, aber seine wahre Identität kennen wir nicht. Die kennt er nur selbst, wer er wirklich ist. Das ist jetzt, auf diesem Stein hat Gott also eingraviert und auf diesem Stein steht, wer er wirklich ist, nämlich sein Sohn. Wenn ihr mit mir in der Offenbarung ins zweite Kapitel geht, dann wird etwas Wunderbares über uns gesagt. Es ist im Sendschreiben an Pergamon, ab Vers 17, schaut man, da heißt Folgendes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist, was ich sage. Wenn der Geist nichts sagt, kann man es hören. Und wenn man kein Ohr dafür hat, kann man es auch nicht verstehen. Es ist immer wieder, wer ein Ohr hat, der höre. Hier geht es nicht um ein akustisches Phänomen, sondern wem es gegeben ist, wer in der Lage ist, diese Dinge geistig zu sehen und zu hören, der merke auf. Für anderen ist es, die werden damit nichts anfangen können. Und hier ist, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Mana geben. Das ist das Wort. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als nur der, der ihn empfängt. Wir haben jetzt auch hier einen Stein, ein weißer Stein, wissen wir das jetzt, ein reiner, kostbarer, weißer Stein. Und auf diesem, wer überwindet, der kriegt diesen Stein. Der kriegt diese Grundlage, richtig? Und auf diesem Stein steht sein neuer Name, seine neue Identität, die nur er kennt. Die Bibel sagt, dass die Welt weiß nicht, wer wir sind. Wir werden offenbar werden, wenn Jesus kommt, werden wir offenbar, wer wir sind. Denn wir werden so sein wie er. Unsere wahre Identität, Kinder Gottes. Ist jedes Mal, wenn ich das sage und das zitiere, denke ich, wie kann man das fassen? Und was für ein Vorrecht uns steht? Und was für ein herrlicher Tag wird das sein, wo das geschehen wird? Wo nicht nur die anderen, sondern wir selbst erkennen, wer wir wirklich sind. Unsere wahre Identität in Christus. Und das Irdische, das Fleischliche, das Vergängliche abgelegt wird und Unvergänglichkeit angezogen wird. Wer kann das fassen? Was für eine Herrlichkeit, was für eine Hoffnung wir hier haben. Und hier wird das so ausgedrückt, wer überwindet, der darf von diesem Wort essen. Er kann das Wort essen, schmecken, er kann es wahrnehmen, er kann es verstehen. Und dann heißt es, und er bekommt dieses weiße, also das wahre Manna, das Wort Gottes, das ist Christus, das ist das erste Bild. Und er kriegt einen Stein, er kriegt diese Grundlage, er kriegt Christus. Das ist ein weiteres Bild. Und auf diesem Stein, diesen Namen, einen neuen Namen, nämlich diesen Namen, den er trägt. Das ist sein Name. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie dieser neue Name heißt. Wir können sagen, Christ mit Sicherheit. Kind Gottes auch. Aber ich möchte euch kurz etwas zeigen. Offenbarung 3, Kapitel 12. Das ist das Schöne, dass die Schrift mit der Schrift sich auslegt und wir immer mehr, wenn wir Bezüge bekommen, wenn wir die Parallelstellen nachschauen, dann wächst das Ganze und wir verstehen mehr und mehr, was es bedeutet. Schaut mal, in Vers 12 heißt es an die Philadelphia-Gemeinde, wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Also hier heißt es, man kriegt nicht nur das Wort Gottes, man kriegt nicht nur Christus, man kriegt nicht nur einen Stein, sondern man wird auf diesem Stein, auf dieser Grundlage aufgebaut und man wird zu einer Säule. Keine Angst, keine Salzsäule, keine starre Säule. Ihr müsst nicht euer Leben lang so dastehen und eine Decke halten oder so. Das ist nicht der Punkt, sondern ihr bekommt eine tragende Rolle. Das ist schon gewaltig. Eine wirklich wichtige tragende Rolle bekommen wir, und zwar in seinem Haus. Was ist dieses Haus? Lest mir mit mir weiter. Zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Das heißt Sicherheit. Er bleibt. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes. Okay? Jetzt wissen wir, was ist dieser Name, die Gravur? Was steht auf diesem weißen Stein? Welchen Namen kriegen wir? Und dann heißt den Namen meines Gottes. Ihr kriegt den gleichen Namen meines Gottes. Und was steht da drauf? Und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem. Was steht also auf diesem Stein? Das ist der Name Gottes. Was steht auf diesem Stein? Das neue Jerusalem. Das ist die Gravur. Und jeder, der diesen Stein bekommt und jeder, der auf diesen Stein aufgebaut wird, der die Erkenntnis des Wort Gottes bekommen hat, wird als Säule, das heißt mit auferbaut zu diesem Haus und er trägt diesen Namen. Wir tragen diesen Namen. Den Namen Gottes tragen wir, das neue Jerusalem. Das ist der Ort, an dem Gott ist. Das ist der Ort, wo wir sind. Da ist Gott mein Gott und wir sind sein Volk. Das ist der Ort der Sicherheit. Das ist der Ort der Ruhe. Das ist der Ort, wo wir hingehören. Und jeder, der überwindet, der zu den Überwindern zählt, dem wird das zugesprochen, dass dieser Stein oder diese Grundlage, dass es der Name Gottes ist und dann das neue Jerusalem. Wenn wir also zu Sacharja gehen, Sacharja 3, wieder zurück, und wir da lesen, in der dritten Nachtvision,
von dieser Grundlage, die gelegt wird, von diesem einen Stein, der gelegt wird. Wenn wir eben da lesen von den sieben Augen und wir lesen jetzt von der Gravur, dann verstehen wir, um was es geht. Die Grundlage für das neue Jerusalem wird gelegt. Und diese Grundlage ist unser Herr Jesus Christus. Er trägt den Namen Gottes, denn er ist Gott. Und für uns heißt es, all die, wie wir auf dieser Grundlage aufgebaut werden, wir kriegen den gleichen Namen. Was für ein Vorrecht. Wir gehören mit zu dieser Grundlage oder wir gehören mit zu dieser neuen Stadt und werden auf dieser Stadt aufgebaut. Also darum geht es hier. Und dann heißt es, und das wird geschehen, diese Grundlage. Ich möchte einfach nur, dass ihr diese Dinge nochmal im Hinterkopf habt. Wir haben hier diese Linien von Knecht, wir haben diese Verheißung von diesem einen Spross, der kommen wird aus der Linie Davids. Wir haben diese Verheißung, dass er diese Grundlage legen wird und das durch die Kraft des Geistes tun wird, dass er Erkenntnis und Verständnis geben wird. Und dass was es hier geht, es ist die Grundlage für das neue Jerusalem ist und unsere Identität in Gott. So wie seine Identität in Gott verwurzelt ist, ist unsere Identität auch in Gott verwurzelt. Und das geschieht alles für dich und für mich, und das an einem Tag wird verheißen. Wir schauen zurück und sagen, es ist geschehen. Hier heißt es, es wird ein Tag kommen, dann wird Gott diese Grundlage schaffen. Es wird an einem Tag sein. Und dann haben wir uns diesen Tag angeschaut, Psalm 100. Jawohl, Psalm 118. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns fröhlich sein, freuen uns in ihm. In Christus, in dem Herrn und in diesem Tag. Da ruhen wir darin. Und das haben wir uns angeschaut. Und jetzt Vers 10 und damit schließe ich tatsächlich, liebe Leute, ich schließe Kapitel 3 ab. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werdet ihr einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Warum wird man das tun? An jenem Tag. An keinem anderen Tag? Also warum heißt an jenem Tag? Das Bild ist folgendes. Wenn dieser Tag vollbracht ist, dann wird es Konsequenzen geben, Auswirkungen geben. Und die Auswirkung wird so herrlich sein. Hier geht es nicht wirklich genauso wenig um einen buchstäblichen Stein und buchstäbliche Augen, die auf diesem Stein da drauf sind und all diese Dinge, sondern um geistige Wahrheit, die die verstehen in einem Bild. So verwendet die Schrift hier die Folge für diesen Tag, die Folge für die Grundlage mit dem Bild des Friedens und der Frucht, Fruchttragens. Warum lädt man unter den Weinstock und Feigenbaum, wenn Weinstock und Feigenbaum keine Frucht trägt? Warum soll man da hineinladen, gell? Das geht jetzt nicht um Schattenspenden oder so, sondern da sucht man andere Bäume, es geht um Frucht. Das heißt, wenn der Weinstock voll ist, dann kommt her, lasst uns ernten, lasst uns essen, lasst uns Wein draus machen und essen und verteilen. Das Bild des Weinstocks ist Frucht tragen. Genauso das Gleiche vom Feigenbaum ist das Bild, Frucht tragen. Ein Feigenbaum, der keine Feigen bringt. Wenn ich das euch sage, an was denkt ihr? Mit Sicherheit einige von euch. Markus Evangelium nur als Beispiel, Kapitel 11. Wir haben das uns angeschaut, als Jesus hungerte und er beim Feigenbaum vorbeiging. Was wollte er haben? Blätter? Früchte. Und fand er welche? Nein. Und dann verflucht er ihn, richtig? Und wir haben uns das angeschaut, warum er das tat. Weil er sagt, diese Nation bringt keine Frucht. Das war in dem Kontext beim Einzug Jesu nach Jerusalem. Alle haben nur mit den Blättern rumgewedelt und gesagt, Hosianna, dem da kommt, hatten kein Erkenntnis, kein Verständnis, wer Jesus wirklich ist, wollten ihn zum König machen. Und zwar zu einem König, der Wein machen kann, der Brot vermehren kann, Fische vermehren kann. So einen König hätten sie gern. Die haben nicht begriffen, warum er wirklich kam. Also haben sie versucht, ihn auf ihre eigene Art und Weise zu krönen. Und Jesus sagt, und das ist das Bild, da waren nur Blätter. Aber er suchte Frucht. Frucht der Erkenntnis, des Verständnis. Frucht der Gerechtigkeit. Er suchte diese Frucht, er fand sie nicht. Und er verflucht diese Generation. Das sagt die Schrift, weil sie keine Frucht bringt. Und er sagt, und das Reich Gottes wird einer anderen Nation gegeben, die Frucht bringen wird. Matthäus Evangelium. Und da ist die Rede schon auch vom Weinstock. Das ist das Gleiche. Der Herr sucht Frucht. Frucht soll entstehen. Wir wissen, dass Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wird keine Frucht geben. Aber wer in mir bleibt, in meinem Wort, der bringt viel Frucht. Dass die Folge von diesem Grundstein, die Folge von diesem einem Erlösungstag, heißt es, wird Frucht wird entstehen. Und zwar in erster Linie darin, er wird Frucht tragen.
Wer wird Frucht bringen? Erstmal Christus. Das, was er tun wird, er wird Frucht bringen. Darf ich euch ganz schnell nochmal, ganz kurz nochmal zurückbitten in Jesaja 11. Eine Hand nochmal in Zacharia zurück und Jesaja 11 nochmal ganz kurz zurück. Lest mit mir 11, 1 noch einmal. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Israels. Und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Dieser wird kommen und Frucht bringen. Das heißt, das hervorbringen, was Gott verherrlicht, was Gott sucht. Welche Frucht? Frucht der Gerechtigkeit. Das, was Gott verherrlicht, was Gott von den Menschen, von dem Volk erwartet, das wird er tun. Er wird kommen und diese Frucht bringen, die Gott braucht, die Gott möchte. Er wird es tun, er wird bringen. Dieser Spross, der wird kommen und diese Frucht schaffen. Und so, er wird all das tun. Zugleich aber ist diese Frucht, das, was alles daraus entsteht. Du und ich, wir sind seine Früchte. Früchte, die er erntet und die er Gott darbringt, im Dank, in der Ernte, das sind die Früchte, die aus den Nationen, er wird Früchte bringen und dann heißt es, man einladen und von dieser Frucht essen. Das sind zwei wunderbare Bilder des Segens, die da entstehen. Die Bibel gebraucht gerne diese Bilder von Frucht und verbindet das von etwas, was entsteht, was Segen ist, zugleich auch mit Frieden. Denn das Bild ist folgendes, wenn Krieg ist, dann gibt es nicht viel Zeit für die Pflege zum Beispiel von einem Weinstock oder von einem Weinberg. Ja? So, wenn Krieg ist, dann ist man mit anderen Dingen beschäftigt oder seinem Feigenplantage. So, wenn aber viel davon da ist, dann ist es kultiviert worden, danach geschaut worden, beschnitten worden, all diese Dinge, die man tun muss, und dann entsteht. Und das sind Zeiten, wo eben keine Zeiten des Krieges, sondern des Friedens. Deswegen, wenn in der Schrift heißt, ein Weinstock und Reben, wenn es heißt, dass in 1. Mose Kapitel, habe ich mir notiert, 1. Mose 49, da ist doch der Segen Jakobs über die Söhne. Und über Juda gesprochen wird, das ist die Linie Jesu, dann heißt es den Segen, und er wird seinen Esel und Eselsfüllen binden an eine Edelrebe. Vielleicht habt ihr schon mal gelesen. Was ist das für ein komischer Segen? Judas Nachkomme, und das ist die Rede von Jesus übrigens, der da kommen wird, der König, er wird sein Esel und Eselsfüllen, das ist ein schönes Bild übrigens, gell? Jesus ritt auf einen Eselsfüllen ein und er wird es an eine Edelrebe binden. Warum macht man das? Das Bild ist folgendes. Niemand, also kein Winzer und keiner seinen Weinberg hat, wird einfach einen Esel an eine Edelrebe binden. Geschweige überhaupt an eine Rebe, aber sogar an eine Edelrebe. Edelrebe ist ein ganz besonderer, kostbarer Wein, der dann gemacht wird, eine Edelrebe. Niemand wird einen Esel dran binden. Warum? Die werden sie auffressen. Also macht man es nicht. Wann wird man es machen? Wenn man so viel hat, Überfluss hat, dann sagt man, dann darf es auch der Esel essen. Wann hat man so viel? Nicht in Zeiten des Krieges, sondern in Zeiten des Friedens. Wenn Segen da ist, wenn Segen geschenkt ist. Und das ist so gebraucht, die Bibel, solche Bilder, das ist ein anderes Bild, auch mit dem Weinstock, des Segens des Friedens. Und so wird der König beschrieben aus dem Juda. Was wird er tun? Er wird ein Friedensreich aufrichten. Es wird in seinem Reich Frieden geben. Und dann wird es mit dieser Sprache, ein Esel ist halt an Edelreben. Ich hoffe, ihr begreift, das sind nur Bilder. Die Botschaft ist aber eine einfache, auch wenn das Bild nicht so einfach ist. Es geht um Frieden. Er wird kommen. Er wird uns nämlich die Schuld vergeben. Er wird die Schulden wegnehmen und seine Gerechtigkeit schenken. Wie wird das machen? Er wird eine Grundlage legen. Er wird Frieden machen. Frieden schaffen zwischen Gott und Menschen und Menschen und Menschen, wird seine Gerechtigkeit, die Frucht, die er dargebracht hat, uns schenken, dann haben wir sie. Wir bekommen seine Gerechtigkeit, die Frucht, die er vollbracht hat, wird das zu unserer Frucht. Und dann wird man eingeladen, man lädt ein, komm, ess davon. Wisst ihr, was das ist? Mission. Das ist Evangelisation, das ist eine Einladung zu diesem Friedensreich, es ist eine Einladung zu diesem sich auf diese Grundlage zu stellen, auf diese Grundlage zu bauen, diesen Tag zu erkennen und davon zu profitieren. Es ist die Einladung zu genießen von diesem Tag und sich von dem freuen, den der Herr gemacht hat. Also das Bild des Friedens. Fassen wir zusammen. Was wird uns in dieser Nachtvision gesagt? Die Grundlage, das Fundament für das neue Jerusalem ist Vergebung. Vergebung durch den einen, der kommen wird. Das ist der aus der Königslinie Davids, es ist der Messias. Er wird diese Grundlage schaffen. Er wird es durch den Geist Gottes tun. Er wird Frucht damit schaffen, Frucht bringen. Und er trägt einen Namen, den nur er kennt. Seine Identität ist in Gott verborgen. Und damit ist aber auch damit verknüpft, nämlich der Name des neuen Jerusalem. Das, was Gott eigentlich tun will. Was will er bauen? Was will er tun? Das neue Jerusalem bauen mit herrlichen Säulen. Und Jesus Christus wird die Grundlage dafür schaffen. Das ist Vision Nummer 4, Kapitel 3. Evangelium eigentlich, oder? Haben wir eigentlich das Evangelium. Jetzt habe ich noch 2-3 Minuten und ich komme zu der nächsten Vision, damit ich nicht mehr zurück kann und dann angefangen habe. Ich würde gerne euch jetzt in den letzten 2 Minuten oder 3 Minuten, wie viele noch bleiben, die nächste Vision vorlesen und euch einen kleinen Einblick geben, was uns erwartet. Was werden wir studieren und was kommt? Lasst uns Kapitel 4 lesen. Liebe Geschwister, Kapitel 3 geschafft, Kapitel 4. Es ist spannend, dass gefühlt jede Nachtvision ein Kapitel ist. Das heißt, haben wir eine Nachtvision durchgearbeitet, haben wir ein Kapitel in einem Buch geschafft. Kapitel 4, Vers 1. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich wie ein Mann, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er sprach zu mir, was siehst du? Und ich sagte, ich sehe ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß auf ihm. Und seine 7 Lampen auf ihm, je 7 Gießröhren für die Lampen, die oben auf ihm sind. Und 2 Ölbäume neben ihm. Einer zur Rechten des Ölgefäßes und einer auf seiner Linken. Ich antwortete und sagte zu dem Engel, der mit mir redete, was sind diese, mein Herr? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und spricht zu mir, liebe Geschwister, das mag ich sehr hier. Hast du nicht erkannt, was diese sind? Darf ich an dieser Stelle schon mal kurz einhaken? Wenn Zacharia, der Prophet, vom Herrn berufen, gesalbt, die Vision direkt bekommt, und man wird gefragt, hast du nicht verstanden, um was es geht? Und man sagt, keine Ahnung. Entspannen wir uns, okay? Also wenn wir es nicht verstehen, da sind wir in guter Gesellschaft. Also manchmal denkt man, wir müssen, oh, war es nicht verstanden? Dann müssen, ist doch klar, wieso verstehe ich es nicht? Zacharia hat es auch nicht verstanden. Es musste ihm auch erklärt werden. Es musste ihm auch aufgezeigt werden. Und er sagt, nein, mein Herr, diese Haltung bitte, bewahrt euch. Demütige Haltung, nein, ich verstehe es nicht. Nicht, ja, aber wenn ich das sage, dann wie auch immer. Nein, verstehst du es? Nee, aber ich will es wissen. Und ich sagte, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Wer bist du, großer Berg? Weil Zerubabel werde zur Ebene. Und er wird den Schlussstein herausbringen, unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade für ihn. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Die Hände Zerubabels haben die Grundmauern des Hauses gelegt und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Herrscharen mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Und sie werden sich freuen und den Stein des Senfbleis in der Hand Zerubabels sehen. Diese 7 sind die Augen des Herrn. Sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Und ich antwortete und sagte zu ihm, was sind diese 2 Ölbäume zu der Rechten und des Leuchters und zu seiner Linken? Und ich antwortete zum zweiten Mal und sagte zu ihm, was sind diese beiden Zweigbüschel, die Ölbäume, die neben den 2 goldenen Röhren sind, die das Goldöl von sich ausfließen lassen? Und er sprach zu mir, hast du nicht erkannt, was diese sind? Und ich sagte, nein, mein Herr, auch das hat er nicht verstanden. Da sprach er, dies sind die beiden Gesalbten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Habt ihr es verstanden? Schön jetzt anmaßend, dass ich sage, jetzt erkläre ich euch, gell, was da steht. Das Schöne ist, liebe Geschwister, wir haben das Wort. Wir haben
das fertige Wort, von dem übrigens hier in dieser Vision wir lernen werden. Wir werden in dieser Vision, wird uns gezeigt, wie der Herr das neue Jerusalem baut, und er baut es nämlich durch seinen Geist. Das ist offensichtlich, oder? Nicht durch Macht, nicht durch... Aber was benutzt der Geist? Wie macht er das, der Geist Gottes? Und wir werden eine herrliche Wahrheit hier entdecken, das hat was mit diesem siebenarmigen Leuchter zu tun. Und wir werden das sehen, was ich schon hier und der anderen Stelle vorgelesen habe. Hier geht es um Zerubabel, hier geht es um die siebenarmigen Leuchter, hier geht es um das Wort Gottes, hier geht es um den Geist Gottes und dass dadurch Gott sein Jerusalem baut. Zwar durch den Geist und durch sein Wort. Und was dieses Wort ist, ich verrate schon mal so viel, sowohl das Alte wie das Neue Testament, das ganze Wort. So, eigentlich nicht so spektakulär, aber die Bildersprache ist spektakulär, was wir da stehen. Und das zu entdecken, das anzuschauen, ist wunderbar, wie, in welcher Art und Weise uns das vorgestellt wird. Aber deswegen, erstmal, wenn wir das verstehen, um was es eigentlich geht, dann wird es auch einfacher sein, die Bildersprache zu verstehen. Ich liebe das, wie das aufgebaut wird. Uns wird Vergebung zugesprochen in dem Herzstück dieser Nachtvision, der vierten Nachtvision, und wir kommen zu dem Herzstück der zweiten Nachtvision und uns gesagt, wie uns diese Vergebung zuteilt wird. Und durch seinen Geist, durch das Wirken des Geistes in und durch sein Wort. Und da und so baut er das wahre Jerusalem. Auf diese Art und Weise baut er das neue Jerusalem. Durch seinen Geist und durch sein Wort. Und das ist die Vision, die wir hier haben. Wie und warum und ich dazu komme und warum ich glaube, dass es in dieser Weise ist, das machen wir eben in der nächsten Bibelstunde, wenn wir das in gleicher Art und Weise durcharbeiten, wie wir die andere Nachtvision auch, und uns die einzelnen Bilder anschauen. Frau uns fragen, was hat das mit auf einmal Zerubabel zu tun? Warum taucht er jetzt auf? War nicht die Rede immer von Joshua, jetzt auf einmal Zerubabel? Wieso ist der jetzt auf einmal hier auf der Tagesordnung? Und Joshua lesen wir nichts mehr. Warum? Was hat das mit dem zu tun? Das sind zwei Ölbäume, diese Leuchte, denn da ist das Öl von all diesen Dingen. Eine wunderbare Bildersprache. Ich freue mich auf das Studium auch dieser Verse. Ich danke euch für eure Geduld des Studiums bis jetzt und ich hoffe, ihr freut euch mit mir auf das vierte Kapitel. Ich möchte beten und die heutige Bibelstunde abschließen.